Könnt ihr euch erinnern an das Wort Gottes in Offenbarung 11 am Anfang, da wo steht, ja, ich glaube es ist Offenbarung 11, mit den zwei Zeugen, die die Bibel darstellen, die zwei Ölbäume darstellen, Vers 4, ab Vers 3, Offenbarung 11 muss das sein, oder? Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Jahre lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor, verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden und so weiter. Und dann steht hier in Vers 7, wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier aus dem Abgrund heraufsteigen, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern, Vers 9, und Stämme und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Jahre lang. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich, Vers 10, über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel sie, welche sie sahen. Wir wissen als Adventgläubige, das Wort Gottes ist hier gemeint, französische Revolution, ja, wo tatsächlich 3,5 Jahre lang die Bibel verboten wurde. Das kennen wir, die Geschichte, den großen Kampf, Kapitel 15, ziemlich am Ende, sehr spannende Geschichte. Da schreibt der große Kampf, Kapitel 15 am Ende so ziemlich, es geschah im Jahr 1793, dass das Dekret, welches die Bibel verbot, in der französischen Volksversammlung, also Staatsversammlung da, erlassen worden war. Und 3,5 Jahre später wurde von derselben Gesellschaft der Beschluss gefasst, dieses Dekret für ungültig zu erklären und die Schrift wieder zu dulden. Also man hatte die furchtbaren Auswirkungen des Verbotes der Heiligen Schrift gespürt. Ja, die furchtbare Chaos, französische Revolution, könnt ihr euch vorstellen, viele Menschen sind ums Leben gekommen durch dieses Chaos dort, weil man das Wort Gottes zunichte gemacht hat. Und hinsichtlich dieser zwei Zeugen, schreibt der große Kampf weiter, steht hier in Offenbarung 11, Vers 12, und sie hörten eine laute Stimme aus der Bibel, aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf, da stiegen sie in der Wolke in den Himmel herauf und ihre Feinde sahen sie. Der große Kampf schreibt hier, seit Frankreich, die in zwei Zeugen Gottes den Krieg erklärt hatte, wurde diese Bibel, die zwei Zeugen, verehrt wie nie zuvor. Und im Jahre 1804, eben 3,5 Jahre später, wurde in England die britische und ausländische Bibelgesellschaft gegründet. British and Foreign Bible Society wurde gegründet damals. Und diesen Bestrebungen schlossen sich ähnliche Verbände und weit verzweigte Niederlassungen auf dem Festland Europas an. 1816 wurden dann die amerikanische Bibelgesellschaft gegründet und viele andere Bibelgesellschaften wurden auf diesem Beispiel, auf dieses Grund dieses Beispiels in England gegründet. Was hat die Mary Jones damit zu tun? Mary Jones, als sie diesen Pfarrer Charles verlassen hat, mit freudestrahlenden Augen, mit ihrer eigenen Bibel, hat dieser Pfarrer Charles sich mit seinen Theologen, mit seinen Kollegen getroffen, an der Versammlung, und haben sie beschlossen und haben überlegt, hat er ihnen diese Geschichte erzählt von Mary, und die haben überlegt, was kann man tun, um den Menschen eine Bibel, also zu ermöglichen, dass es günstiger wäre, eine Bibel zu bekommen und dass es mehr Bibeln geben würde. Ja? Die waren so beeindruckt von dieser Mary Jones und ihrer Geschichte, dass sie so die Bibel geliebt hat, um so viel auf sich zu nehmen, dass sie beschlossen haben, eine Bibelgesellschaft zu gründen. Und das war diese British and Foreign Bible Society, die erste Bibelgesellschaft in der Welt. Und das war genau 3,5 Jahre nachdem die Bibel verboten war, ja. Und diesen Bestrebungen haben sich, wie ich schon gesagt habe, haben sich etliche Bibelgesellschaften angeschlossen, also wurden gegründet in verschiedenen Ländern, um die Bibeln verfügbar zu machen. Und so wurden Millionen Menschen es ermöglicht, eine Bibel kostengünstig zu haben. Bis heute wurden zig Millionen Bibeln weltweit verbreitet, aufgrund dieses Ereignisses. Und diese Mary Jones, man hat ja ein Denkmal aufgestellt, also an diese Geschichte zu erinnern, dass die Mary Jones der Anlass war, dass diese erste Bibelgesellschaft gegründet wurde. Das hat die ganze Welt verändert. Die Liebe eines kleinen Mädchens, was nicht lesen konnte in Wales, dadurch hat Gott die ganze Welt geändert. Eine vollkommene Hingabe an Christus. Was für ein Beispiel, was für ein Zeugnis, ja, für unsere heutige Zeit. Das war die Kindergeschichte. Und die Predigt heute soll um ein Gleichnis handeln, worüber wir nachdenken, Matthäus 21, Vers 28 bis 31, wo Jesus ja so die Arbeit für ihn oder die Nachfolge mit zwei Söhnen vergleicht. Matthäus 21, Vers 28 bis 31. Und hier sagt Jesus, Matthäus 21, Vers 28 bis 31 und ab Vers 28 sagt Jesus, was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Vers 30, und er ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Und dieser antwortete und sprach, ja, ich gehe her. Aber er ging doch nicht. Und Jesus stellt dann die Frage in Vers 31, wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Und die zugehört haben, das waren so die Pharisäer, und denen hat er es erzählt, hauptsächlich auch der Menschenmenge. Die sagten dann zu ihm, na, der Erste, ganz logisch, ne? Der Erste hat den Willen des Vaters getan. Und Jesus hat dann geantwortet, Vers 31, da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. In der Bergpredigt hatte Jesus gesagt, Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also Jesus meinte hier, der Beweis der Treue sind nicht Worte, einfach nur Worte, man kann viele Worte reden. Nein, der Beweis der Treue sind Taten. Christus sagt in Matthäus 5, Vers 47, was sagt ihr Besonderes, sondern er sagt hier, was tut ihr Besonderes? Und auch Johannes 13, Vers 17, wenn ihr dies nun wisst, dann seid ihr erst selig, wenn ihr es tut, sagt Jesus, ja? Worte ohne Taten sind völlig wertlos. Das ist die Lehre aus dem Gleichnis von diesen beiden Söhnen. Und das hat diese Mary auch bewiesen in ihrem Leben. Sie hatte Jesus, ohne zu fragen, so geliebt, dass sie sich völlig ihm hingegeben hat. Alles riskiert, um Jesus noch besser kennenzulernen und eine noch tiefere Beziehung zu haben. Und im Alter von 84 Jahren, als sie gestorben ist, die Mary, so lange hatte diese erste Bibel aufbewahrt und gelesen, ist diese Bibel aufbewahrt worden und an diese britische Bibelgesellschaft gegangen und steht dort, wird dort ausgestellt und man kann sie heute noch bewundern. Diese erste Bibel von Mary als ein Zeichen, als ein Andenken an diese Gründung, an diese Geschichte, an diese bewegende Geschichte, wie Gott ein Menschenherz berühren konnte. Ja, und Jesus hat dieses Gleichnis hier erzählt, um ihnen auch klar zu machen, den Zuhörern, wie wichtig es doch ist, das zu tun, was Jesus sagt, also Jesus zu lieben und so sehr zu lieben, dass man auch tut für Jesus, Taten vollbringt für Jesus, dass man das, was man kann, tut für Jesus, um Menschen zu erreichen, um das Reich auf dieser Erde aufzubauen in den Herzen der Menschen. Und vorher hatte Jesus die Käufer aus dem Tempel ausgetrieben und er hatte dies getan, nicht mit seiner Peitsche, er hat eine Peitsche in der Hand gehabt, aber hat es nicht mit der Peitsche getan, sondern hat es in der Macht Gottes getan. Die Macht Gottes, der Heilige Geist, hat ihre Herzen so beeindruckt, die Göttlichkeit Jesu ist hier so hindurchgekommen durch seine menschliche Gestalt, dass es sie so beeindruckt hat, dass sie geflüchtet sind aus dem Tempel, von ihren räuberischen, betrügerischen Aktivitäten geflüchtet sind, alle stehen und liegen lassen haben. Und als die Ältesten sich dann wieder von ihrem Schreck erholt hatten, diese Priester und Ältesten der Gemeinde, und kamen wieder so heimlich zum Tempel zurückgeschlichen und schauen, was jetzt mit ihrem Hauptgebäude jetzt so passiert, mit ihrem angebeteten Gebäude, da hören sie Freudenstimmen und Loblieder und Kinder haben gesungen und das war ihnen ganz anders, das war ungewohnt für sie. Sie hatten bis jetzt immer so diese Verkäufe getätigt, ja, und hatten Handel getrieben im Tempel, gefeilscht um das Recht Gottes, ja. Und jetzt hörten sie Loblieder und Kinder haben Palmwedel geschwenkt und gesungen, Hosianna dem Sohn Davids. Und selbst die Kleinen, die kaum reden konnten, haben Gott gelobt. Aber dies konnte auch nicht die Eifersucht und die Vorurteile der Priester überwinden, der damaligen Gemeindeleitung. Ja, Christus hatte Macht, das hatten sie gesehen. Und bei der Reinigung des Tempels hatte er es ja auch bewiesen. Er hatte viele Wunder getan. Viele Wunder getan, das hatten sie alles gesehen. Erstaunliche Heilungswunder, die kein Mensch vollbracht hat. Aber Jesus wusste, wenn sie in ihm nicht Gott sehen würden und wenn sie in ihm nicht den Beweis seines göttlichen Wesens sehen würden, in seiner Person, Jesus, so wie er als Mensch da war vor ihnen, und dass sie ihn nicht als Messias anerkennen würden, ja, dann würden sie vorbeigehen am Himmelreich. Und jeder Mensch, der Jesus nicht als Messias anerkennt, der ihn nicht als den einzigen Erlöser anerkennt, wird das ewige Leben nicht bekommen, so sagt es die Bibel. Im Gleichnis, als der Vater den ersten Sohn bat, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberg, antwortete dieser ganz kurz und bündig, ich will's nicht tun, ich gehe nicht arbeiten in deinem Weinberg, ich lehne es einfach ab. Er verweigerte den Gehorsam und gab sich seinem gottlosen Wesen hin und seiner schlechten Gesellschaft. Und hier muss ich mich selber wiederfinden, wie ich das auch, genauso habe ich das auch gemacht. Ich habe eine Lektion kurz heute gesagt. Ich habe das Evangelium gehört, gepredigt, gemeinen Gottesdienst als Jugendlicher, aber ich habe das abgelehnt. Ich habe im innersten Herzen nicht daran geglaubt und bin meinen Eltern zuliebe und der Gemeinde zuliebe in die Gemeinde gegangen. Aber ich habe das nicht geglaubt und ich habe das abgelehnt, habe gesagt, nein, ich will nicht mehr. Bin in die Welt hinaus und habe dann, ja, so wie der erste Sohn hier, ne? Aber später hat Gott mich in einer Notsituation, einer Krise, wie wir es heute in der Lektion gehört haben, hat Gott mich in einer Notsituation dann zur Umkehr führen dürfen, ja. Ich habe mich dann Gott übergeben und ich habe dann doch in Gottes Weinberg gearbeitet. Und so wie in diesem Gleichnis dieser erste junge Mann hier handeln viele. Viele wollen dieses Joch des Gehorsams Gottes nicht auf sich nehmen. Sie wollen einfach nicht sich unter dieses Gehorsamsjoch stellen. Sie wollen Gott nicht gehorsam sein. Sie lehnen das offen ab und sagen, ich will einfach nicht. Ich möchte in die Welt, ich möchte erleben, Dinge erleben. Ja, und das mit Christus und so, und ja, und das ist alles so schwierig. Und ich kann da nichts, habe ich auch gedacht, ich kann da nichts mehr genießen, kein Leben mehr führen, ja. Aber trotzdem werden viele, die den Ruf Gottes hören, den Ruf Gottes annehmen und werden zurückkommen und werden Gott lieben von ganzem Herzen. Viele von denen, die Gottes Ruf abgelehnt haben, zuerst bereuen dies später und kommen zurück und arbeiten in Gottes Weinberg, in seiner Gemeinde, wie sie es können mit ihren Gaben und Fähigkeiten. Sie bringen sich voll in das Werk Gottes ein. Und der zweite Sohn, der sagt, Herr, ja, natürlich gehe ich in deinem Weinberg arbeiten. Aber er hat es doch nicht getan. Er spiegelt den Charakter der Pharisäer wieder, der heuchelnden Gemeindeführung und Theologen. Und Christus hatte ihnen gesagt, ihr könnt nicht in das Himmelreich kommen. Er hat ihnen gesagt, oder hat ihnen vielmehr gezeigt, was ihnen im Wege steht, um da hineinzukommen. Er stand ja noch immer den führenden Juden der Weg in den Himmel offen. Ja? Die Einladung galt immer noch für sie, bis sie letztendlich, jeder in seinem eigenen Herzen, völlig verworfen haben, die Einladung, und Gott gekreuzigt haben, Christus gekreuzigt haben. Christus wünschte nichts sehnlicher, als dass sie sich überzeugen lassen würden und Christus als den wirklichen Christus, also das heißt Christus, das ist das griechische Wort für der Gesalbte, den Messias, annehmen. Noch heute warten die Juden dort in Israel auf den Messias. Gott wünschte sich so sehr, dass die damaligen Juden den Messias annehmen. Und wie dieser wortbrüchige Sohn hier, den Jesus als Vergleich hier nimmt, machen auch die Pharisäer Gott falsche Versprechungen. Ja, Herr, natürlich will ich in deinem Weinberg arbeiten, aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben nicht Gott in seinem Weinberg geholfen, sie haben sein Weinberg zerstört. Jesus erzählt ein Gleichnis von einem Weinberg. Könnt ihr euch daran erinnern, was sie mit ihm gemacht haben, was sie mit dem Gesandten Gottes, dem Weinbergbesitzer, gemacht haben? Ja, ein anderes Gleichnis. So haben sie gehandelt. Ihrem Bekenntnis nach behaupteten sie, Söhne Gottes zu sein, aber sie verleugneten diese Verwandtschaft in ihrer Lebensführung und in ihrem Charakter. Sie ordneten ihren Willen Gott nicht unter. Und ihr Leben ist somit eine Lüge vor Gott. Wie ist das mit uns heute? Tun wir Gottes Willen? Arbeiten wir, wie wir es können und vermögen, ganz in Gottes Weinberg? Natürlich ist es einfach, solange es keine Opfer kostet, einem Gehorsamsgelöbnis Gott gegenüber treu zu sein, immer sabbats zum Beispiel zur Gemeinde zu kommen und auch einen Dienst zu verrichten. Das, wenn es keine großen Opfer fordert, ist das möglich, ist das jedem möglich. Aber wenn es heißt, sich selbst zu verleugnen und sich ganz Gott hinzugeben, und wenn es gilt, auch das Kreuz auf sich zu nehmen, dann ziehen sich viele zurück. Nach und nach schwindet das Pflichtgefühl und manchmal kommt auch bewusste Gesetzesübertretung zum Vorschein und wird dann irgendwann zur Gewohnheit, wenn man es weiter praktiziert. Das Ohr hört zwar das Wort Gottes, aber die geistliche Auffassungskraft ist geschwunden. Das Herz verhärtet und auch das Gewissen stumpft mehr und mehr ab, wenn man Gottes Stimme nicht mehr umsetzt im Herzen. Es ist nicht so, dass man Gott schon damit dient, dass wir einfach nur keine entschiedene Feindschaft gegen ihn zeigen. Wenn wir Gott vorenthalten, was er uns zu seinem Dienst gab, das ist all die Talente, die er uns gab, ja, Geld, Zeit, Arbeitskraft, wenn wir ihm das nicht weihen, dann arbeiten wir gegen ihn. Der Geist der Weissagung schreibt in Zeugnisse Band 1, sagt man das Wort Gottes, Zeugnisse Band 1 in Seite 144 bis 145 in Bezug auf Laodicea. Hier wird der Laodicea-Text, den wir heute kurz gehört haben, zu Beginn erwähnt, Offenbarung 3, Vers 15 und 16. Da sagt Zeugnisse Band 1, Seite 144 dazu, wir sind entweder völlig überzeugte, entschiedene Christen oder überhaupt keine. Christus sagt in Offenbarung 3, Vers 15 und 16, ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist, weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weiter steht hier, einige wissen kaum, was es eigentlich bedeutet, sich selbst zu verleugnen und Opfer zu bringen oder gar für die Wahrheit zu leiden. Der Geist der Selbstverleugnung und der Aufopferung aber sollte gepflegt werden, da niemand in das Reich Gottes eingehen kann, ohne Opfer gebracht zu haben. Etliche haben sich nicht selbst aufgegeben, sondern sie ergeben sich in heftigen, launenhaften Ausbrüchen, befriedigen ihre Esslust und dienen ihrem Eigennutz ohne Rücksicht auf das Werk Gottes. Nur der wird das ewige Leben empfangen, der dafür Opfer zu bringen vermag. Es ist es wohl wert, dafür zu leiden und deshalb das Ich zu kreuzigen und jeden Götzen aufzugeben. Zeugnisse 1, 144 bis 145 im Englischen. Paulus hat es einmal gut zusammengefasst. Paulus hat einmal einen Brief an die Philipper geschrieben, um sie wach zu rütteln. Und er hat dort geschrieben in Philipper 3, die Verse 7 und 8. Die kennt jeder eigentlich, das sind bekannte Verse. Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet. Und Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte es für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und achte es für Kot, damit ich Christus gewinne. Philipper 3, Vers 7 bis 8. Hier steht das griechische Wort Skybalon. Und Skybalon heißt Kot oder Mist. Auch sagt Paulus an die Epheser, schreibt er einen weiteren Brief, Epheser 5, Vers 15 und 16. Epheser 5, Vers 15 und 16. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und Vers 16, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Geist der Weissagung steht im Band 1, Vers, Seite 160 im Englischen. Diese irdischen Schätze sind Segnungen, wenn sie richtig angewandt werden. Die Besitzenden müssen erkennen, dass sie von Gott nur als Verwalter dieser Schätze eingesetzt sind. Deshalb sollten sie freudig zur Förderung des Werkes beitragen. Und sie werden dadurch keinen materiellen Nachteil haben. Engel Gottes werden sie hochachten und ein Schatz im Himmel wird ihnen angelegt. Das ist ja eine wunderbare Geldanlage. Die habe ich immer gesucht. Alles ins Reich Gottes investieren. Und dann wird man hier keinen materiellen Nachteil haben. Einen Segen hier dafür haben. Auf der Erde, in der sündigen Erde einen Segen haben. Und einen großen Schatz im Himmel. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, manchmal habe ich es überlegt, ein bisschen Geld anzulegen. In der Bank für 1% kriegt man jetzt, ne? 1% maximal. Oder 1,5 vielleicht bei einer guten Bank, ne? Aber was ist denn das gegen so viel Reichtum, den Gott einem schenkt? Also, es ist ja unglaublich. Aber dieses Zeugnis sagt auch, dass diese Schätze, wenn sie nicht in der Himmelsbank angelegt werden, ja, nutzlos sind. Ne? Paulus hat es deutlich gesagt. Was hat Paulus gesagt? Es ist Mist. Es ist Kot. Also eigentlich, ich möchte mich ungern in Kot aufhalten, in Mist aufhalten, mit Mist kleiden. Ja, versteht ihr? Das ist doch eigentlich unangenehm, oder? Also so wie die Bibel sagt hier, ja. Interessante Gedanken, die Paulus uns hier mitteilt. Was sagt uns das? Sagt uns, auch wenn wir nicht kein Geld haben, nicht so viel Geld haben, und haben wir doch eine Arbeitskraft. Wir haben uns selbst, wie wir sind, haben Talente und Gaben bekommen. Und solange wir untätig und träge sind und diese nicht zu Gottes Ehre einsetzen, können wir unmöglich gerettet werden. Das sagt uns dies. Es ist unmöglich, dass ein wahrhaft bekehrter Mensch ein so nutzloses Leben nur für sich selbst lebt. Das ist unmöglich. Es ist nicht möglich, gemächlich in den Himmel getragen zu werden, denn für Faulenzer ist dort kein Platz. Wir dürfen uns ernstlich bemühen, das, was wir haben, für Gott einzusetzen. Und somit die Gesetze des Himmelreiches zu erfassen. Wenn wir das tun, dann halten wir die 10 Gebote. Dann lieben wir Gott und unseren Nächsten. Es gab einmal einen deutschen Grafen. Ihr kennt ihn alle. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Jeder kennt ihn eigentlich, oder? Deutscher Graf, hat von 1700 bis 1760 gelebt, Deutschland geboren, 1700. Und der hatte eine Großmutter, die hatte eine fromme Großmutter, eine Landvögtin von Gersdorf hieß sie. Und sie hat diesen kleinen Grafen erzogen, sie hat ihn christlich erzogen. Und dieser kleine Graf von Zinzendorf heißt er, Ludwig, liebte Christus. Er wollte Christus nachfolgen. Und er war gut betucht, hatte Geld und Ansehen und auch Macht. Und er wurde fromm erzogen, versuchte Christus nachzufolgen, wo er nur konnte. Er studierte, ging durch ganz Deutschland, durch ganz Europa. Eine Reise hat er dort gemacht. Und bevor er diese Reise unternahm, hat er zum Beispiel an der Universität in Wittenberg studiert, wo Luther auch studiert hat. Er wollte unbedingt die Lehren der Bibel kennenlernen an dieser Universität. Damals war es noch so, da hat die Universität eine göttliche Ausrichtung gehabt. Aber trotzdem waren alle Studenten nicht bekehrt. Und so hat er versucht, diese Studenten zu bekehren. Und da der Graf von Zinzendorf gut im Dichten war und Reimen war, hat er seine Fähigkeit benutzt, Reime zu schreiben, Gedichte zu schreiben, um diese Studenten, ja, ihnen aus so mancher Not zu helfen, auch wenn sie auf Geburtstagsfeiern oder irgendwelchen Festen Gedichte aufsagen wollten oder ihre Angehörigen erfreuen wollten, haben sie sich an den Grafen gewendet. Und der Graf hatte die Gelegenheit genutzt und hatte Gott in diese Gedichte eingebaut, also den Himmel irgendwie versucht hineinzuflechten, um so ein Licht, ein Samenkorn auszustreuen. Ja? Wer weiß, wie viel davon aufgegangen ist, aber das hat er gern gemacht, der Graf. Seine Studenten versucht zu missionieren. Am Pädagogium in Halle hat er auch studiert, hat dort auch ein Licht versucht zu sein. Und mit 19 Jahren unternahm er dann eine Bildungs- und Kavalierreise quer durch Europa. Er wollte Europa kennenlernen und andere Christen kennenlernen, auch das Evangelium verkündigen, wie er es halt wusste. Und irgendwann kam er nach Düsseldorf in eine gewisse Gemäldegalerie des dortigen Kurfürsten. Kennt ihr diese Geschichte? Dort war, das ist eine berühmte Geschichte eigentlich, dort war ein bestimmtes Gemälde. Und dieses Gemälde zeigt das Golgatha-Geschehen, auf dem der leidende Heiland abgebildet war und wie er dort so blutig dargestellt wurde und zum Kreuz geführt wurde, dieser Heiland, schaut er den Betrachter des Bildes so an auf dem Gemälde, ja. Und da stand drunter eine Schrift, da stand, das tat ich für dich. Und was tust du für mich? Und dieser Graf, der stand stundenlang vor diesem Bild, vor diesem Gemälde und dachte darüber nach. Und irgendwann hat die Galerie geschlossen. Und sie hat ihn vor die Tür gebeten, freundlich den Grafen doch die Galerie zu verlassen, weil man schließen wollte. Aber von dem Tag war der Graf ein anderer. Er hat den Rest seines Lebens damit zugebracht, diese Frage für sich zu beantworten. Von nun an hat er den Rest seines Lebens, alles was er hatte, ganz Gott geweiht. All sein Besitz, sein Hab und Gut. Und er schrieb in sein Tagebuch, ich bat den Heiland, mich mit Gewalt in die Gemeinschaft seiner Leiden zu reißen, auch wenn mein Sinn nicht hinein wollte. Er gründete, er bekam dann ein gewisses Gut, bekam er geschenkt von seiner Familie. Und dieses Gut dort im Ostdeutschland, dort oben, hat er benutzt, um Flüchtlinge, Glaubensflüchtlinge aufzunehmen. Aus Böhmen zum Beispiel, ja, kamen etliche Christen, Hussiten damals, die geflohen sind, die dem Papsttum damals geflohen sind und den der Inquisition geflohen sind. Und die hat er dort aufgenommen und beherbergt in seinem Gut und sie konnten sich dort ansiedeln und es wurden immer mehr. Und dann hat er 1726 die Herrnhuter Brüdergemeinde dort gegründet. Mit ihnen zusammen. Und der Graf hatte eine Vision, die ganze Welt mit dem Evangelium zu erfreuen. Ja, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Und so fing er an zu überlegen, wie kann ich das machen? Ja, ich sende einfach Missionare aus, wie Jesus Missionare ausgesendet hat. Und er hat die ausgestattet und ausgesendet. Und sie sind durch einen Großteil der bewohnten damaligen Welt gegangen. Bis nach Amerika sind sie gegangen, das war eine beschwerliche Reise. Und haben dort im Nordosten Amerikas die Stadt in Pennsylvania, die Stadt Bethlehem gegründet. Und dieser Graf hat in seinem Leben ungefähr 2000 Kirchenlieder geschrieben, von denen wir heute noch welche singen. Wenn ihr euch erinnert, bei Bruder Hauber letzte Woche haben wir mindestens ein Lied von diesem Grafen Zinzendorf gesungen. Dieser Graf hat viele Gedichte und Gebete geschrieben und ein Gebet hat vielleicht jeder schon einmal gesprochen. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Ja, was Gott durch einen Menschen wieder bewirken kann. Bis heute ist diese Losung, diese Herrnhuter Losung, wird sie täglich herausgegeben. Bibeltexte zur Erbauung eines jeden Christen an jedem neuen Tag. Die Liebe und Gnade Gottes, wie kostbar ist diese Gnade, viel wertvoller als Gold, als alles, was wir auf der Erde besitzen. Und diese Gnade Gottes, sie veredelt und erhebt unseren Geist mehr als alle anderen irdischen Grundsätze. Sie richtet unser Herz und unsere Gemütsbewegung auf den Himmel. Und auch wenn um uns herum alle weltlichen Unwichtigkeiten nachlaufen, auf der Suche nach Vergnügungen und Torheiten ständig aufgehalten werden, so sollte unser Wandel doch mit Christus und mit dem Himmel sein, nach oben ausgerichtet, wo wir Christus erwarten, in Liebe und Demut uns ganz hingegeben, Christus nachzufolgen. Innerlich werden wir immer mehr nach Gott verlangen und nach Vergebung und seinen Frieden und nach seiner Gerechtigkeit und um wahre Heiligung werden wir Jesus bitten, tagtäglich. Eine Zwiesprache mit Gott und die Betrachtung himmlischer Dinge werden uns verwandeln und sie werden uns Gott ähnlicher machen. So schreibt es Messages to Young People 83, 84. Lasst uns so wahrhaftig Jesus nachfolgen, wie diese Glaubensbeispiele und nach unserem Wissen und Gewissen alles ihm geben. Lasst es das Wort Gottes in unserem Leben sichtbar werden. Alle anvertrauten Güter, die wir haben, Gott weihen. Was wir auch immer wir haben, unsere Arbeitszeit, unsere Kraft zur Förderung seines Reiches und seiner Gerechtigkeit auf einsetzen. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, Matthäus 6. Alles andere, was wir benötigen, wird uns zukommen. Wir werden keinen materiellen Nachteil haben, hat Gott uns gesagt. Allein auf diesem Weg gelangen wir in den Himmel. Und Life Sketches 210, das Licht, das Gott uns gegeben hat, ist für die Welt nicht viel wert, es sei denn, wir machen es der Welt sichtbar. Der Herr sei mit uns auf diesem wunderbaren Weg. Amen.